ARD. Talk mit Tees.
Wenn meine Tochter mich fragt, Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Dann ist das eine Frage, wo ich wahnsinnig schlucken muss, weil das natürlich tief in mir auch die Sorgen auslöst. Das ist auch die These eines Medienpädagogen in meinem Buch, dass Kinder Nachrichten nicht mögen, weil es ja um das ständige Scheitern der Erwachsenen geht. Medienkompetenz ist ja nicht angeboren, die müssen wir lernen und die müssen wir immer weiter lernen. Das heißt, auch wir beide, wir sind nicht damit fertig.
Aber also, bist du sicher, dass wir beide nicht alles wissen?
Nee, ich bin mir da sehr sicher, dass wir nicht alles wissen. Ich habe gelernt, Kinder dürfen warum fragen, Erwachsene nicht. Da war ich einfach so überrascht, dass sie wirklich auch in dem Alter schon solche Fragen stellt. Mama, hat Herr Putin auch meine Adresse?
Hallo, mein Name ist Christian Thies und hier findet ihr sehr interessante Gäste mit sehr interessanten Themen. Und so ist es auch mit meinem Gast heute. Es geht ein bisschen um die Kinder, die so viel mitbekommen gerade. Klimakatastrophe, Terroranschläge, Wirtschaftskrise, Krieg in Europa und sie haben Fragen. Vielen Eltern fällt es ja schwer, auf die Fragen ihrer Kinder zu diesen Themen passende Antworten zu finden. Sie wollen ja die Kinder nicht überfordern oder belasten. Sarah Bildau ist selber Mutter von zwei Töchtern, die sind 6 und 11. Und sie ist Moderatorin der Heute-Nachrichten im ZDF. Und sie findet, Eltern sollten keine Angst haben, mit ihren Kindern über düstere Themen zu sprechen. Und deshalb hat sie ein Sachbuch geschrieben mit dem Titel »Mama, kommt der Krieg auch zu uns?« Gemeinsam mit Psychologen, Medienpädagogen, Neurowissenschaftlern hat sie herausgefunden, wie wir unseren Kindern diese komplizierte Welt erklären können, ohne ihnen noch mehr Angst zu machen. Und das Wichtigste, wie wir ihnen Zuversicht geben. Sie erklärt in diesem Podcast, was sie selbst bei der Recherche gelernt hat. Und wir lernen sie ein bisschen kennen, wie sie zu den Nachrichten kam, was sie bereut und warum sie zunehmend beim Schreiben das Gefühl hatte, eine schlechte Mutter zu sein. Wir haben uns in Düsseldorf getroffen, in einem Studio des WDR. Ich kam die Treppe runter, als Sarah gerade ins Gebäude kam, mit einem großen Strahlen. Denn als Schülerin hatte sie da beim WDR in Düsseldorf ein Praktikum gemacht und war seitdem nicht mehr da gewesen, obwohl selbst das ZDF-Landesstudio in Düsseldorf mittlerweile dort zu Hause ist, in diesem Gebäude, und sie ja auch mit ihrer Familie in Düsseldorf wohnt. Aber sie ist natürlich in Mainz bei der Heute-Sendung tätig. Ja, es war auf jeden Fall ein wunderbarer erster Moment für diese Begegnung. Viel Spaß mit Sarah Bildau.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo Christian, ich freue mich sehr. Im schönen Düsseldorf bist du extra hergekommen, den weiten Weg. Super.
Ja, na klar. Also Düsseldorf, ne, ist ja immer mal eine Reise wert.
Absolut.
Ich weiß gar nicht. Ja, aber so richtig hübsch ist Düsseldorf ja nicht. Also.
Wie, dann warst du aber bisher nicht in den richtigen Ecken.
Ich wollte dich nur provozieren jetzt.
Das kann man tatsächlich. Ich muss ganz oft über Düsseldorf diskutieren und Düsseldorf verteidigen. Es hat ja auch immer so diesen Schickimicki-Ruf, was ja zum Teil auch stimmt. Aber es gibt ja auch ganz andere Ecken. Ja. Also ich wohne in der Ecke von Düsseldorf, das wir auf dem Land.
Ja,
also.
Aber du merkst schon, jetzt wo du das oft verteidigen musst,
ja.
Da ist ja wohl doch irgendwas, ne? Was irgendwie diskussionswert ist.
Also wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, dann zeige ich dir mal die schönen.
Alles klar. Wir sind hier in Düsseldorf. Wir sind im Gebäude des WDR und des ZDF und du kamst gerade rein und hast gesagt, oh mein Gott, hier hat eigentlich alles angefangen.
Das stimmt tatsächlich. Also ich bin ja schon seit Jahren ZDFlerin.
Ja.
Aber in der 11. Klasse, die junge Sarah, die so überlegt hat, was sie später mal werden will, hat ein Schülerpraktikum gemacht und das war beim WDR in Düsseldorf. Und da war ich auch das letzte Mal in diesem Gebäude hier, da war das ZDF noch gar nicht hier drin, sondern habe ich das Schülerpraktikum beim WDR gemacht und das ging, ich glaube, nur eine Woche oder zwei. Mhm. Aber bei mir gab es immer im Leben so Aha-Momente, was so meinen beruflichen Werdegang angeht und den hatte ich dann hier tatsächlich. Da hatte mir eine Reporterin das Mikrofon in die Hand gedrückt, irgendwie halt mal.
Ja.
Und in dem Moment habe ich ja. Das will ich werden. Das mache ich später. Ja. Das ist dann nicht so, dass ich das dann verbissen verfolgt habe, aber seitdem war das klar, ich will zum Fernsehen.
Was hast du gemacht damals, weißt du noch? Hast du eine Umfrage gemacht? Hast du einen kleinen Beitrag gemacht?
Ich war mit der Reporterin dann kurz darauf unterwegs im Zoo und da ging es, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema jetzt genau war in dem Zoo, aber es war ein Erlebnis im Zoo, ja.
Wie schön. So, ein Großteil sind ja schlechte Nachrichten. Wir haben gerade jetzt eine wahnsinnig krasse Zeit und es ist ja auch eigentlich kein Ende in Sicht. Wann hast du zuletzt selbst Nachrichten in der Heute verlesen und gedacht, hoffentlich schauen meine Kinder jetzt nicht zu?
Das letzte Mal, als ich das gedacht habe, war tatsächlich der Moment, als ich hatte die Sendung und kurz vor der Sendung kam die erste Eilmeldung, Messerattacke in Aschaffenburg. Mhm. Das war noch ziemlich unklar, was genau jetzt dahinter steckt und irgendwann kam dann, ich glaube 2 Minuten vor der Sendung, die Meldung, sind wohl auch Kinder unter den Opfern und da bin ich mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl runter ins Studio gegangen und da hatte ich tatsächlich auch den Gedanken, boah, hoffentlich gucken jetzt nicht meine Kinder zu.
Gut, du hast ja immer den Vorteil, du könntest vorher zu Hause anrufen und sagen, heute keine Nachrichten gucken.
Das war in dem Moment so hektisch, da hätte ich keine Zeit gehabt, zu Hause anzurufen, aber ich muss auch wirklich sagen, meine Kinder gucken keine Heute-Nachrichten oder nicht die Tagesschau. Also das ist mir ziemlich wichtig. Klar kommt es mal vor und gerade bei diesem Beispiel, was ich jetzt genannt habe, war es tatsächlich so, dass meine kleine Tochter diese Sendung geguckt hat.
Okay,
da war sie bei Verwandten und die wollten ihr Mama bei der Arbeit zeigen. Nein. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Mhm. Es hat sie aber nicht wirklich dann beschäftigt. Also sie hat dann Mama bei der Arbeit gesehen. Also sie hat mich nicht dann darauf angesprochen, was da in Aschaffenburg los war.
Alles gut, dann hat sie nur auf dich geguckt eben und gar nicht bei dem anderen zugehört. Das war halt Erwachsenenkrams. Bei Eltern ist es ja wichtig, dass sie Sicherheit geben. Auch wenn sie selbst unsicher sind. Wann warst du selber, und du bist ja nun wirklich eine, die kennt sich aus mit den Sachen, die kann Dinge einordnen, also du kriegst ja auch wirklich alles mit. Du bist im Prinzip in der besten Position ever. Und wann warst auch du mal unsicher?
Naja, das sagen ja viele zu mir, ja, du bist ja auch vom Fach, dir dürfte das ja gar nicht so schwer fallen, mit deinen Kindern darüber zu reden. Aber ich finde, das ist ganz was anderes. Und wenn meine Tochter mich fragt, Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Dann ist das eine Frage, wo ich wahnsinnig schlucken muss, weil das natürlich tief in mir auch die Sorgen auslöst. Ich trage ja tief in mir auch diese Sorge, kommt der Krieg auch zu uns? Vor ein paar Jahren hätte ich noch ganz locker gesagt, nein, Quatsch, wie kommst du jetzt auf sowas? Bei so einer Frage bin ich, egal ob Journalistin oder nicht, absolut verunsichert.
Was hast du gesagt?
Ich habe es tatsächlich dann so abgetan, nee, Quatsch. Mhm. Das war aber, bevor ich das Buch geschrieben habe, muss ich dazu sagen.
Ja, keine gute Idee eigentlich, aber wäre genau das, was wir alle machen würden.
Ja, aber durch meine ganzen Gespräche da mit den Psychologen und Medienpädagogen und so bin ich tatsächlich, was das angeht, wesentlich sicherer geworden bei solchen Gesprächen. Wenn meine Tochter mich das jetzt nochmal fragen würde, würde ich zwar immer noch sagen, dass ich nicht glaube, dass das passiert, dass der Krieg auch zu uns kommt, aber ich würde es begründen und das habe ich eben einfach gelernt. Man kann nicht einfach sagen, nein, nein, und hektisch irgendwie was anderes machen und das so abtun, sondern ich muss meine Meinung begründen. Ich muss auch bei schwierigen Themen wirklich Stellung beziehen. Das wurde mir von einem Psychologen gesagt, wir sind so eine Art Leuchtturm für unsere Kinder. Also das gibt denen Orientierung und Sicherheit. Die müssen zwar nicht immer unsere Meinung sein, aber ich muss es dann vor allem begründen, wie ich zu der Meinung komme, dass das nicht passiert. Und dann würde ich jetzt, wenn meine Tochter das nochmal fragen würde, anhand der NATO was erklären, ein Team aus verschiedenen Ländern, das sich gegenseitig beschützt, so. Also ich würde nicht einfach nur sagen, nee, passiert nicht, sondern ich würde mehr drauf eingehen.
Welche Fragen, also welche konkreten Fragen hast du auch noch von deinen eigenen Kindern so in Erinnerung?
Ja, überrascht hat mich zum Beispiel auch von meiner Kleinen.
Und die ist jetzt so 6?
Die ist 6, im Buch war sie noch 5. Aber da habe ich über eine Szene in dem Buch auch geschrieben, da war sie, glaube ich, 4 oder vielleicht noch jünger, ich weiß es nicht. Da war ich einfach so überrascht, dass sie wirklich auch in dem Alter schon solche Fragen stellt. Mama, hat der Putin auch meine Adresse?
Ja.
Wow. So. Und was sagt man da? Also nein.
Man weiß es ja nicht.
Nein, der will auch gar nicht zu dir. Das habe ich eben auch durch meine Recherche gelernt. Da steckt natürlich dann immer eine Frage hinter der Frage. Also es ist ja natürlich, passiert mir auch was. Also und dann muss ich mit meinen Kindern darüber reden. Oder bei dem Anschlag in Magdeburg beim Weihnachtsmarkt. da hat mich meine große Tochter zum Beispiel drauf angesprochen. Ja. Irgendwie, Mama, warum macht der Mann das? Oder warum hat der Mann das gemacht? Das sind so Fragen, die schon häufiger aufkommen. Und jetzt kann ich besser damit umgehen als vorher.
Und wir werden jetzt natürlich so einige Dinge hören auch, die uns selber helfen, auf solche Kinderfragen zu reagieren, wie wir Nachrichten überhaupt mit Kindern besprechen. Dazu hast du mit vielen ExpertInnen hast du gesprochen. Was hat dich selber bei der Recherche total überrascht?
Wie viel ich vorher falsch gemacht habe.
Ja, aber ist es nicht bei allen so? Nehmen wir mal das Thema Demenz. Wir haben eine natürliche Art und Weise, mit Demenzkranken umzugehen. Und es ist komplett falsch. Ja, alles, was wir intuitiv machen würden, ist total falsch.
Ja, das stimmt.
Und so ist es eben auch hiermit. Woher sollen wir es denn wissen?
Da hast du total recht. Aber während ich so diese Gespräche für mein Buch geschrieben habe, kam ich mir manchmal wirklich vor wie eine schlechte Mutter. Und dann habe ich mir gedacht, nee, so schlecht kannst du ja gar nicht als Mutter sein, weil du gehst ja jetzt auf Recherche. Also du willst ja was besser machen.
Ja, okay. Also nehmen wir mal die Messerattacke in Aschaffenburg. Wenn du jetzt auf die Frage antwortest, warum hat der Mann das gemacht? Wenn du antwortest, das weiß ich auch nicht. Verunsichert das Kinder?
Nein. Also es ist wichtig, dass wir zugeben, dass wir uns das auch nicht erklären können.
Okay.
Also ich kann auf so eine Frage antworten, warum hat der Mann das gemacht? Zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben ganz starke Gefühle und haben nie gelernt, damit umzugehen. Und die denken, wenn sie irgendwas erreichen wollen, können sie das nur mit Gewalt. Das ist das eine, was ich sagen kann. Aber ich kann trotzdem als Mutter oder als Vater sagen, ich versuche dir das zu erklären, aber verstehen kann ich das auch nicht. Und das hilft den Kindern dann auch, zu merken, die sind mit ihrem Unverständnis nicht ganz alleine.
Okay. Thema Ukraine, ist das bei dir in der Familie, abseits der Fragen, aktuell auch ein großes Thema weiterhin? Oder gab es eben diese ein, zwei Fragen? Sie wurden beantwortet und damit ist Ruhe. Beziehungsweise es beschäftigt sie jetzt erst einmal nicht länger.
Na, aktuell würde ich sagen, beschäftigt es meine Kinder nicht so sehr. Es kommt zwischendurch immer wieder. Klar, am Anfang, als es losging, ganz extrem. Meine Tochter hatte auch ein Mädchen aus der Ukraine in der Klasse.
Oh, okay.
Die war schon vor dem Krieg hier, aber hatte eben noch viel Familie. Oma und Opa waren da und es wurde viel geweint zu der Zeit, als der Krieg losging. Dadurch hat meine große Tochter das wirklich sehr intensiv mitbekommen. Das hat inzwischen wieder nachgelassen. Am Anfang wurden Flaggen gebastelt. An unserem Wohnzimmerfenster hängt immer noch die ukrainische Flagge mit einer Friedenstaube. Inzwischen ist die Farbe schon ein bisschen verblasst, aber wir lassen sie hängen.
Ja, klar. Die Frage, die natürlich auch kommt, ist, warum machen Menschen das? Krieg führen. Und wir kommen ja aus der Nummer jetzt auch so schnell wahrscheinlich nicht wieder raus. Was ist eine gute Antwort? Was hast du gelernt? Warum machen Menschen das? Das übersteigt ja eigentlich unsere Erklärungsvermögen. Was willst du denn da erklären?
Naja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir können sagen, dass man mit diesen Gefühlen nicht mehr klarkommt. Und wenn man jetzt Krieg zwischen zwei Ländern erklären möchte, dann muss man das genauso machen. Da sind zwei, die können sich nicht einigen. Bei Krieg geht es immer um unterschiedliche Dinge. Mal geht es um das Land, mal geht es darum, was der andere glaubt. Es geht einfach darum, dass man mit diesem Streit nicht weiterkommt, mit Worten nicht weiterkommt. Und dann haben die Politiker dann das Gefühl, wir müssen das irgendwie mit Gewalt lösen. Das kann man, glaube ich, jedem Kind in jedem Alter so erklären. Das macht es nicht verständlich, also dass man das nachvollziehen kann, meine ich, aber das kann man so erklären und dann wissen die Kinder Bescheid. Das nimmt ihnen nicht unbedingt jetzt die Angst, weil es eben für uns auch unverständlich ist und auch immer bleiben wird. Also man kann nicht immer die alles befriedigende Antwort geben.
Ein Satz, den wir natürlich sagen würden, und auch du musstest das ja lernen, ist ja, weil gerade der Krieg auch wirklich Angst macht. Das sind manchmal nur einzelne Schlagzeilen, die Angst machen. Und wir sagen natürlich sofort, du musst keine Angst haben. Und es ist einfach ein komplett falscher Satz, oder?
Das stimmt, das ist wirklich, das habe ich gelernt, ein absolutes No-Go.
Weil das ist unser natürlicher Reflex.
Weißt du, wie oft ich das schon
keine Angst haben? Ja, klar.
Genau, weißt du, wie oft ich das schon zu meinen Kindern gesagt habe, du musst keine Angst haben? Nee, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil ich kann das tausendmal sagen, das Kind hat ja trotzdem Angst. Also die Angst bleibt ja.
Aber wir glauben ja, dass es danach keine Angst mehr hat.
Nee, das macht ja noch mehr Angst. Wenn ich sage, du musst keine Angst haben, dann hat das Kind erstens noch mehr Angst. Und zweitens wird dem Kind ja dann auch vermittelt, dass es falsch ist, was es fühlt. Also das sollten wir nicht sagen und es bringt auch absolut nichts. Und ja, es gibt so ein paar Sachen.
Genau, was haben wir noch? Was haben wir noch von absoluten No-Go-Sätzen? Wo wir uns alle wiedererkennen werden, natürlich. Eltern.
Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so, das ist auch klar. Aber was ich wirklich, wirklich noch nicht gehört habe, und das ist etwas, wo ich mich immer wieder zusammenreißen muss, weil ich merke, ich verwende es doch wieder. Ich habe gelernt, Kinder dürfen warum fragen, Erwachsene nicht.
Ja, das ist aber interessant. Kinder dürfen warum fragen, Erwachsene aber nicht. Okay, erklär's.
Ich erklär's, und zwar, wenn meine Töchter mich jetzt etwas fragen zum Ukraine-Krieg, Nahost, Klimakrise oder so, dass ich dann nicht nachfrage, warum willst du das denn wissen? Das klingt nämlich direkt vorwurfsvoll. Okay. Das heißt, man sollte wirklich sofort da einsteigen, die Frage hinter der Frage herausfinden, aber nicht mit warum, warum willst du das wissen, so ganz plump, okay, sondern die Sache anders angehen, und zwar erstmal eine Gegenfrage stellen.
Oh, echt?
Ja.
Ach.
Das ist ja ganz geschickt, weil dann kann man erstmal überhaupt den Wissensstand checken. Nicht, dass man am Ende dann viel zu viel erzählt, was die Kinder dann total überfordert.
Gegenfragen sind voll die fiese Taktik normalerweise.
Nee, warum ist das fies?
Nein, weil man nicht antwortet auf eine Frage, die
ja,
man stellt.
Ja, man verschafft sich Zeit.
Das
hilft also, uns Eltern in vielen Situationen.
Als Journalistin kennst du dich damit natürlich auch ganz gut aus. Ja. Okay, gut. Also, Gegenfrage stellen zu nennen. Und die könnte
genau,
welche sein?
Die könnte sein, wo hast du denn davon gehört?
Gute Frage.
Ja, ja. Willst du mir denn nochmal davon erzählen? Und dann kommt man in so ein Gespräch und dann kristallisiert sich das viel mehr raus, was das Kind eigentlich wissen will. Und ganz oft steckt da einfach ein persönlicher Bezug dahinter. Und das ist eigentlich vor allem bei den Kleinen meistens immer die Frage, kann mir das auch passieren? Mhm. Und dann geht es darum, die Frage zu beantworten.
Okay, es geht immer nur natürlich, weil sie das in Beziehung zu sich selber setzen, klar.
Ja, machen
darum
wir ja auch.
Kann mir das auch passieren? Klar. Ja, ist doch völlig klar. Wie kommst du darauf? Was war deine Frage? Also, was war deine Gegenfrage?
Wo hast du davon gehört?
Wo hast du davon gehört?
Genau.
Nicht wie, sondern wo hast du davon
wie
gehört?
Wie ist auch okay.
Ja, aber wo ist gut? Wie ist auch gut?
Ich glaube, wie wäre jetzt auch in Ordnung. Also wir wollen jetzt mal nicht, wir müssen warum streichen also, und weshalb, wieso, wie ist, glaube ich, in Ordnung.
Ja, aber wie, mir fällt nicht mal eine Frage mit wie ein, wie hast
doch
du davon erfahren?
Genau, wie hast du davon erfahren? Wie geht's dir damit? Also ich finde, man sollte uns jetzt nicht alle Fragewörter nehmen als Eltern.
Man darf aber Kinder auch nicht überfordern. Wie geht's dir damit? Ist vielleicht auch schon wirklich eine überfordernde Frage. Wie geht's dir damit? Das klingt ein bisschen, okay.
Nein, ich glaube, das ist in Ordnung.
Weil, gut, es gibt auf jeden Fall noch zu den Sätzen, die nicht richtig gut sind, ist ja, habe ich ja gelesen auch bei dir, das ist nichts für Kinder. Oder bist du zu jung dafür?
Fürchterlich. Was das habe ich aber tatsächlich auch noch nie zu meinen Kindern
echt
gesagt.
Echt nicht?
Nee.
Okay, Mama, was ist ein Porno? Sarah, bitte, was antwortet Mutter Sarah?
Meine Kinder noch nicht gefragt. Meinst du, das kommt noch?
Deine eine Tochter ist jetzt 11, die zweite Tochter ist 11.
Die hat aber doch kein Porno gesehen.
Nein.
Nein.
Nein, aber oft ist es ja auch schon Thema oder sowas. Also, nein, das nur so als Beispiel. Der erste Reflex wäre, da bist du zu jung dafür.
Nee, tatsächlich würde ich das nicht sagen. Das glaube ich auch echt nicht. Ich würde ihr erklären, was ein Porno ist, ja. Also, das sind aber bei solchen Fragen, darüber hätte ich kein Buch schreiben müssen. Also, weil solche Fragen machen mir keine Angst.
Das stimmt.
Ich müsste wahrscheinlich lachen oder ich weiß es nicht. Oder ich wäre vielleicht schon auch ein kleines bisschen schockiert, was meine 11-jährige Tochter von mir wissen will. Aber diese Frage würde ich ganz normal beantworten,
ja, das
was
stimmt.
Ein Porno
ja.
ist.
Bei mir war es übrigens das Gleiche. Meine Tochter war da aber auch noch weit unter 10, glaube ich. Und wir gingen bei uns die Straße lang und sie fragte mich, Papa, was ist ein Laufhaus? Weil wir gingen an einem Haus vorbei und das nannte sich Laufhaus.
Oh, und was hast du gesagt?
Ich habe das so erklärt. Ja. Und war auch okay.
Das glaube ich.
Nein, deswegen bestätigt also, das ja, dass das auch, das kann man auch erklären.
Da sehe ich jetzt auch nicht so das Problem.
Ganz wichtig ist ja das Thema Medienkompetenz, weil sie einfach so viel hören. Zunächst einmal, das ist ja so ein Schlagwort, das geistert ja seit vielen Jahren rum in Bezug auf Social Media, aufs Internet. Wir brauchen Medienkompetenz. Was gehört zum Beispiel alles dazu? Wir reden jetzt von auch Jugendlichen, ne? Kindern und Jugendlichen.
Genau, aber wir reden auch von uns, also was ich auch gelernt habe. Also Medienkompetenz ist ja nicht angeboren, die müssen wir lernen und die müssen wir immer weiter lernen. Das heißt, auch wir beide, wir sind nicht damit fertig.
Aber Sarah, bist du sicher, dass wir beide nicht alles wissen?
Nee. Ich bin mir da sehr sicher, dass wir nicht alles wissen.
Ich auch. Ja. Und zwar sehr.
Nein. Also, zur Medienkompetenz gehört einfach wahnsinnig viel. Das habe ich im Buch auch alles aufgelistet. Ich kann es dir jetzt nicht mehr im Detail sagen, weil es wirklich wahnsinnig viel war. Es geht natürlich einmal darum, wie bediene ich so ein Gerät. Aber würde ich mal sagen, auch bei den Jugendlichen, das ist das geringste Problem.
Richtig, genau.
Ja. Dann geht es darum, Medieninhalte richtig einschätzen zu können. Also ist das eine Nachricht? Ist das eine Meinung? Also das kritisch zu hinterfragen, das ist die nächste Sache.
Wie entstehen Nachrichten überhaupt?
Wie entstehen Nachrichten? Dass, genau, dass
wie man arbeitet das, eine Redaktion zum Beispiel?
Genau, dieses Konzept dahinter.
Ja.
Genau, das wären jetzt für mich erstmal so die wichtigsten Punkte.
Das große Problem, ja, hast du noch was?
Ja, ich denke gerade an diese wahnsinnig große Liste, die ich da in meinem Buch habe, was Medienkompetenz angeht. Ich glaube aber, so dieser Hauptpunkt für die Jugendlichen, was sie jetzt vor allem lernen müssen, ist der Umgang mit Fake News. Also da wirklich zu erkennen, was sind wahre und was sind falsche Nachrichten. Das, finde ich, ist die wichtigste Herausforderung gerade beim Thema Medienkompetenz.
Und da sind wir ja auch schon fast überfordert.
Das stimmt.
Weil es uns immer schwerer gemacht wird, herauszufinden, was sind Fake News und was nicht.
Das ist total krass, auch gerade jetzt mit KI. Ja. Wenn, hast du mir dir mal diese ganzen Videos angeguckt? Also vor ein paar Tagen war ein KI-Video von mir im Netz, im ZDF-Studio, wie ich Werbung für eine Abnehmpille gemacht habe mit Hella von Sinnen. Und das war echt gut gemacht. Also das ist eine Unverschämtheit.
Ja.
Aber wo ich mir dann so denke, nee, da ist ja keiner so blöd und glaubt das, aber doch, wahrscheinlich schon.
Was tun in dem Fall? Also einfach drüber lachen jetzt oder geht man am Ende doch gegen sowas juristisch vor?
Ich weiß es noch nicht, das ist ein paar Tage her.
Choose your battles wisely heißt es immer. Man muss sich also die Kämpfe, die man dann ausficht, muss man sich sorgfältig aussuchen. Ansonsten wird man selber aufgerieben. Aber das nimmst du dann einfach hin, oder?
Ich vermute es. Also ich werde da jetzt nochmal drüber nachdenken. Ich musste als erstes lachen, dann war ich sehr schockiert. Dann habe ich das jetzt mal mit Kollegen besprochen, die dann alle gesagt haben, ach ja, das kommt die ganze Zeit vor. Das war mir auch klar, aber wenn es einen selbst betrifft, ist dann nochmal blöder. Aber da ist mir das nochmal aufgefallen, wirklich, wie gut diese Videos inzwischen sind.
Ja, das war für mich der Punkt, der mir Sorgen gemacht hat. Also bei Fotos, dass man die fälschen kann und retuschieren kann und sagen, jo, alles gut. Aber der Moment, in dem wirklich glaubhafte, authentische Videos entstehen und damit ja auch teilweise Menschen erpresst werden, habe ich auch schon in meinem Umfeld habe ich erfahren, das war so der Moment, wo ich wusste, okay, in der Zukunft wird es einfach ganz, ganz schwer zu unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Es ist nicht hoffnungslos.
Ja.
Ne? Welche Aspekte zum Beispiel helfen uns, Inhalte auf ihre Authentizität zu überprüfen?
Da gibt es verschiedene Sachen, also jetzt bezogen auf die Kinder, was wir
ja, wie wir das mit den Kindern, was können wir Kindern und Jugendlichen mitgeben, wenn wir sagen, passt mal auf.
Genau, es ist nicht alles wahr, was da vor allem im Netz steht.
Genau.
Also vor allem die sozialen Medien sind ja wirklich so ein super Spreader für Fake News. Absolut. Das muss man den Kindern einfach bewusst machen. Und was ich aber jetzt durch meine Recherche da gelernt habe, ist vor allem, es geht darum, die Jugendlichen erstmal dafür zu sensibilisieren. Das heißt, man kann denen das 100-mal sagen.
Ja.
Man muss es aber wirklich mit denen trainieren und lernen. Also lassen wir die zum Beispiel mal eine Fake News schreiben. Da haben die richtig Spaß dran. Und dann nehmen die dieses Thema ganz anders wahr und schauen dann auch ganz einfach hin, wenn sie das nächste Mal über Instagram oder TikTok oder so irgendwie dann Politiker-Video zugespielt bekommen.
Ja.
Dann schauen die sich das ganz anders an, wenn sie davor irgendeine Lügengeschichte über den Kanzler oder so geschrieben haben. Also das fand ich einen ganz wichtigen Tipp, dass man erstmal damit beginnen muss, die Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, was sind überhaupt Fake News.
Mhm.
Das ist das eine, das reicht natürlich nicht aus. Das heißt, erstmal die Alarmglocken schrillen lassen, aber dann wirklich mit denen auch ins Training gehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch den SWR Fake Finder, das ist echt ein tolles Programm. Da können die Jugendlichen so verschiedene Spiele machen und das so trainieren.
Okay. Spielerisch ist da überhaupt ganz gut, oder?
Ja, klar.
Man könnte
klar.
Wie so eine Detektivarbeit.
Ja, das ist es doch auch. Das macht ja richtig Spaß. Und Wenn du das mit deinen Kindern zusammen machst, da lernst du erstens selbst noch was dabei. Und den Kindern macht das auch Spaß.
Wie könnte so eine Übung aussehen? Also wenn wir sowas mal machen mit unseren... Hast du deine Tochter mal eine Fake-News-Meldung schreiben lassen? Die Elfjährige? Nein.
Nein,
das nicht.
Noch
okay,
nicht.
Gut. Aber es klingt nach einer tollen Idee auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt an diese Detektivarbeit gehen, was könnte so eine Aufgabenstellung sein?
Dass man sich verschiedene Videos anguckt und dann auch eben von Politikern so richtige, gibt ja einige bekannte Fake News Videos. Ich überlege gerade von Trump und Putin gibt es doch das, wo die da sich gegenseitig mit Champagner zu sowas zum Beispiel. Könnte man sich mit den Kindern dann zusammen angucken und dann die Hinweise suchen, was könnte daran nicht stimmen zum Beispiel. Mhm. Da gab es dann so Hinweise, ich überlege gerade, was war. Ich glaube, drei Gläser. Also es gab so ein paar Hinweise, wo man gemerkt hat, das kann nicht stimmen.
Ja klar, manchmal sind die Münder nicht an der richtigen Stelle und sowas.
Genau.
Ne?
Also,
oder einer hat plötzlich noch einen dritten Arm, der kommt davor. Erinnere ich mich auch an ein Video von Putin, der mal in irgendeiner großen Runde gesprochen hatte. Man hatte ihn aber da so reingebeamt, mehr oder weniger. Das war nicht logisch.
Genau. Nee, also ich würde mir tatsächlich dann vorher so ein Video, was wirklich bekannt dafür ist, dass es Fake ist, mir vorher angucken und mich dann mit meinem Kind hinsetzen. Und das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und dann irgendwie so jetzt, was fällt dir darauf auf?
Ja.
Was könnte da, ist das jetzt echt oder nicht? Was spricht dafür, was nicht? Und was den Kindern auch oft hilft, ist, wenn sie herausfinden wollen, ist das jetzt wahr oder falsch, einfach mal das Thema bei Google einzugeben und dann den Begriff Fake dahinter zu schreiben. Vielleicht sind da andere User schon drauf gestoßen und es wird schon längst darüber berichtet, dass das alles Mist ist. Und dann gibt es noch die Bilderrückwärtssuche. Das hilft auch total, dass man dann die Bilder zurückverfolgt, weil es ganz oft ja auch, wenn über Kriege berichtet wird, dass man da Bilder aus einem ganz anderen Ort verwendet, also von was schon Jahre her ist. Und dann kann man diese Bilder zurückverfolgen. Das hilft auch sehr. Und das kann man mit den Kindern trainieren.
Wie groß ist das Interesse von Kindern, überhaupt mehr über wahre und falsche Nachrichten zu erfahren? Denn es heißt ja generell, Kinder interessieren sich auch nicht für Nachrichten. Schon mal gar nicht. Sehen wir auch an deinen Kindern. Also die interessieren sich ja auch jetzt nicht für die Nachricht an sich, außer dass sie nicht gucken dürfen. Aber heißt es ja, oder? Kinder interessieren sich generell nicht für Nachrichten. Das ist das Allerletzte, was sie angucken würden, freiwillig.
Das stimmt. Aber, also wenn man das Kinder fragt, irgendwie, mögt ihr Nachrichten oder so, dann sagen sie, nee. Und wenn man die dann fragt, ja, warum? Gut, wir sollen ja gar nicht mehr warum fragen, aber
ja.
Aber die meisten sagen ja, dass sie Nachrichten nicht mögen, weil es langweilig ist.
Ja, und weil sie es ja auch nicht verstehen letztendlich.
Na, das weiß ich noch nicht mehr. So. Ich glaube, es steckt einfach dahinter, dass Nachrichten den Angst machen.
Meinst du wirklich?
Das glaube ich tatsächlich. Bei den kleineren Kindern, bei den ganz kleinen ist nochmal vielleicht was anderes. Die beschäftigen sich dann wirklich noch nicht damit. Aber wenn jetzt meine Kinder Nachrichten sehen und vor allem die schlimmen Bilder, dann machen die ja Angst. Wenn die Bilder aus Gaza sehen oder so, dann kann man mir ja nicht erzählen, dass die Kinder wirklich Nachrichten langweilig finden. Mhm. Sondern das macht natürlich was mit den Kindern.
Und was macht ihnen Angst? Dass es einfach der Krieg auch zu ihnen kommen könnte. Er ist ja nun wirklich am anderen Ende der Welt, dann unter Umständen.
Ja, aber natürlich stellen die Kinder sich dann die Frage, kann mir das passieren, kann meiner Familie das passieren, kann das meinem Haustier passieren? Also sie beziehen es immer auf sich und wenn wir ehrlich sind, wir auch.
Oder sie bekommen ein Gefühl dafür, dass die Welt gerade so ein bisschen auseinandergeht.
Ja,
dass hier niemand irgendwas im Griff hat. Ne?
Also ganz genau. Das ist auch die These eines Medienpädagogen in meinem Buch, dass Kinder Nachrichten nicht mögen, weil es ja um das ständige Scheitern der Erwachsenen geht.
Mhm.
Also Kinder haben keine Lust, Nachrichten zu gucken, weil sie da die ganze Zeit nur mitkriegen, oh Mist, es geht ja alles schief.
Ja.
Also warum sollen die sich das reinziehen?
Soziale Netzwerke sind natürlich für gerade viele Jugendliche die manchmal oft einzige Nachrichtenquelle. Das ist ganz schön. Das ist schlecht, ne? Eigentlich so.
Ja, ich finde das immer so schwierig.
Ich will jetzt auch gar nicht sagen, das böse soziale Netzwerk.
Genau,
und so,
ich will das aber gar nicht verdammen.
Es bleibt ein Problem, ganz ehrlich.
Also als Journalistin habe ich damit ein Riesenproblem, als Mama auch. Wobei ich sagen muss, da sind meine Kinder jetzt noch nicht so von betroffen, weil die eben noch nicht.
Nein, bei sowas deine nicht,
aber genau. Mir graut vor der Zeit tatsächlich. Ich finde es schwierig, darüber mitzubekommen, was in der Welt los ist. Und ich glaube, dann liegt es auch an uns, an den klassischen Journalisten, sage ich mal so.
Ja.
Ja, dass wir auch bei den Plattformen vertreten sind und dass wir da so ein Gegengewicht bilden zu den ungefilterten Nachrichten bis Fake News.
Und kommen wir durch damit? Also kommen die großen Medien, kommen sie mit ihrem Auftritt, kommen sie durch? Also erreichen sie wirklich Jugendliche in die Masse?
Du, ich hoffe, dass das irgendwann so sein wird. Ich glaube, das ist noch ein anstrengender Weg für uns. Und dass wir dabei auch noch ganz viel lernen müssen.
Ich fand dann doch erstaunlich, dass viele Jugendliche den Medien, den klassischen Medien, Zeitungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, misstrauen. Und zwar, also was die Zahlen angeht, in einem Maße, dass ich das fast nicht glauben konnte. Es gab eine Studie, ich weiß nicht, fand die aus Bielefeld oder ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Da
Universität Bielefeld, ja.
Bielefeld, Universität. Mhm. Erschreckend, oder? Wir waren bei 86% oder sowas.
Ja, das, also da habe ich ja auch gesagt, das ist eine wahnsinnige Klatsche für uns. Ne? Und da müssen wir jeden Tag dran arbeiten, dass wir dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und das hat was damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen dann eben auf deren Plattformen schauen, dass wir sie erreichen, dass wir ihnen auf Augenhöhe auch begegnen. Und das Thema konstruktiver Journalismus muss uns immer weiter beschäftigen. Das heißt, dass wir nicht jeden Tag nur darüber berichten, wie schrecklich diese Welt ist, sondern nein, wir können natürlich auch nicht sagen, so wird der nächste Nahostkrieg gelöst werden. Nein, aber konstruktiver Journalismus hilft trotzdem dabei, in die Zukunft zu schauen, ein wenig lösungsorientiert. Was kann der Zuschauer vielleicht selbst machen oder wenn man Helfer zeigt, was die machen. Also dass man nicht nur die schrecklichen Sachen zeigt, was da alles passiert, sondern so, wie können wir es denn besser machen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns und ich hoffe, dass uns das gelingen wird, dass wir auch den Jugendlichen oder überhaupt allen Zuschauern oder Zuhörern da oder dass sie uns wieder mehr Vertrauen entgegenbringen.
Wie nah geht es dir, dass Journalisten auch gerne über einen Kamm geschoren werden?
Fürchterlich.
Also wann hattest du mal diese Situation, wo auch du persönlich im Mittelpunkt stand? Shitstorm gehabt schon mal?
Ja. Oh. Ja. Zweimal hatte ich einen Shitstorm. Okay. Einer ist schon einmal. Das ist aber auch schon dann Jahre her, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil mich das wirklich echt verletzt hat. Da habe ich als Reporterin beim Heute-Journal gearbeitet und da habe ich über einen Anschlag in Afghanistan berichtet und da sind uns im Schnitt, so nennt man das, wenn man die Bilder
zusammenstellt,
so, genau. Ja. Und die haben wir eben aus verschiedenen Quellen bezogen. Und da ist in diesem Afghanistan-Beitrag, es waren 6 Sekunden aus Syrien reingeraten. Was natürlich gar nicht geht, was uns aber wirklich allen nicht aufgefallen ist. Und es schauen ja am Ende dann auch nochmal Personen drüber. Also wir arbeiten ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also wir beim Fernsehen arbeiten ja nach dem Sechs-Augen-Prinzip.
Sechs-Augen-Prinzip, okay. Genau. Beim Radio ist es oft das Vier-Augen-Prinzip, aber sechs Augen sind
genau, also wir haben da wirklich Stufen, dass man das verhindert, dass eben sowas passiert. Es ist leider passiert, dass das eben auf Sendung ging. Und es ist dann aufmerksamen Zuschauern tatsächlich aufgefallen, weil in der Tagesschau am gleichen Tag die Bilder im Syrien-Kontext gelaufen sind.
Ah, okay.
So. Und dann gab es einen riesengroßen Shitstorm und auch im Internet wurde die beiden Videos von der Tagesschau und vom Heute-Journal gegenübergestellt und wie, warum belügen uns die öffentlich-rechtlichen Medien und so. Und wir hatten dann auch eine Richtigstellung beim ZDF und das zählt dann aber nicht. Also ich war dann die große Lügnerin.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich verletzt, dass mir unterstellt wurde, dass das Absicht war.
Ja, von außen wird man denken, naja, du weißt doch, wie es entstanden ist und nach 2 Tagen ist doch alles wieder gut.
Aber ja, es war mal nach ein paar Tagen dann auch wieder gut, dann haben sie eine andere Sau durchs Dorf gejagt, aber ich finde das einfach dann, nein, solche Fehler dürfen nicht passieren. Und das,
aber sie passieren.
Sie passieren.
Es sind Menschen, die dort arbeiten,
genau.
Sie können passieren.
Genau, aber dass man dann direkt so ein ausgeklügeltes System dahinter vermutet, dass so etwas Absicht war, das ist erschreckend. Und dann auch so ein ganzes System direkt in Frage zu stellen, nur weil wir da einen Fehler eingebaut haben.
Also versehentlich.
Versehentlich.
Weil eingebaut
natürlich
klingt so, wir haben einen eingebaut.
Nein.
So, wir haben da einen Fehler eingebaut.
Nein.
Das klang jetzt nur so. Weißt du, man muss ja auf alles achten, dass man nicht falsch verstanden
wird.
Wir wollen ja nicht, dass dein dritter Shitstorm jetzt hier kommt.
Nein, wir haben es natürlich nicht extra eingebaut. Es war ein, ich sag's mal auf Deutsch, ein saudover Fehler, der mir sehr leid getan hat.
Der in der Hektik passiert ist. Weiß man auch, wieso der passieren konnte? Also gab es dafür am Ende auch sogar eine Erklärung?
Es war einfach eine falsche Beschriftung. Wir haben das von externen zugeliefert bekommen. Es war eine falsche Beschriftung, aber ich will jetzt gar nicht die Schuld auf irgendwie andere schieben.
Nein.
Ziemlich egal, wie es gelaufen ist, es war ein Fehler.
Ja, der auch ganz schnell ausgenutzt wird. Sarah, zwischendurch haben wir ein paar Sätze, die es zu vervollständigen gilt. Satz Nummer 1, bei meiner ersten Heute-Sendung.
Als Moderatorin?
Ja, vielleicht.
Achso, weil früher habe ich ja Berichte dafür gemacht und jetzt stehe ich im Studio.
Du könntest es dir sogar aussuchen. Was war denn das Nervenaufreibendere oder das Interessantere?
Interessanter, nee, ich habe beides geliebt. Als Reporterin und als Moderatorin war ich, aber als Reporterin bin ich mehr so reingewachsen. Mhm. Da kann ich mich nicht an diesen einen Moment erinnern, was jetzt wahnsinnig aufregend war. Nee.
Aber wenn man als erstes moderiert, zum Beispiel die allererste Sendung, ist ja trotzdem auch ein besonderer Augenblick, oder?
Ja, aber das war nicht bei heute, sondern das war bei Phoenix. Und da war
Phoenix.
Genau, da war es klar, dass ich bald moderieren werde.
Ja.
Und ich habe mich schon total gefreut und so weiter. Und dann war ich bei Phoenix, aber war für den Tag noch gar nicht eingeplant, sondern habe da als Redakteurin gearbeitet. Und dann ist tatsächlich ein Moderationskollege im Studio, hatte einen Schwächeanfall. Und zwar dann wirklich einmal die Sorge um den Kollegen natürlich, aber dann hieß es, Sarah, du musst jetzt ran. So, oh, dann ging doch alles schneller als gedacht. Und an den Moment erinnere ich mich.
Und wie war dieser Moment?
Es war erstmal wichtig für mich zu hören, dem Kollegen geht's gut. Und, und der Moment war sehr, sehr aufregend. Und danach war ich aber sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Und wahrscheinlich war es auch richtig so, dass das so plötzlich ging, so schnell, dass ich gar nicht so viel drüber nachdenken konnte. Das hilft ja manchmal.
So beginnt es ja auch oft, oder? Dass man irgendwo ganz schnell einspringen muss und da beginnen Karrieren
ganz genau.
Und Laufbahnen.
Ich weiß nämlich, wenn ich wirklich zu dem geplanten Termin das erste Mal moderiert hätte, da hätte ich 3 Tage vorher nicht geschlafen.
Ja, umso besser.
Genau.
Umso besser. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt,
werde ich richtig sauer.
Wirklich? Das traue ich dir gar nicht zu.
Nein, also meine Kinder sind manchmal echt schockiert. Also ich bin sehr ungeduldig und keine entspannte Autofahrerin, leider.
Das letzte Mal hat mich mein Kind in den Wahnsinn getrieben, als?
Heute.
Was war?
Heute. Sie ist jetzt seit einer Woche zu Hause, weil sie leider, wie so viele momentan, erkältet, Fieber und so weiter und es ihr jetzt aber wieder recht gut geht und ihr jetzt einfach fürchterlich langweilig ist und ja, und diese Langeweile uns alle spüren lässt.
Okay,
mit dem Hund laut spielen und durch die Wohnung rennen und es ist alles eins drüber und das Kind ist wieder fit, muss in die Schule und das war heute Morgen.
Das letzte Mal habe ich mein Kind in den Wahnsinn getrieben als
heute. Nein, wahrscheinlich die letzten Tage, weil ich eine sehr besorgte Mutter bin, wenn meine Kinder krank sind.
Nein, wie viel Helikopterpotenzial ist in dir drin?
Oh Gott, wenn du das meinen Mann fragen würdest.
Helikoptermutterpotenzial ist auch ein geiles Wort. Oder Helikoptermutterpotenzial.
Ich finde das eigentlich total die Beleidigung. Nein, aber mein Mann nennt mich wirklich immer so.
Echt?
Ja.
Ja, und hat er recht? Das ist ja jetzt das Entscheidende. Oder ist er einfach nur bösartig?
Nein, mein Mann ist jetzt kein bösartiger Mann, Mensch. Aber was Krankheiten angeht, ja. Das ist einfach eine Sorge, die ich tief in mir trage, dass meinen Kindern irgendwas passieren könnte. Und selbst wenn sie nur eine Erkältung haben, denke ich ganz oft, es steckt bestimmt was ganz Schlimmes dahinter. Und dann treibe ich meine Kinder und meinen Mann regelmäßig in den Wahnsinn, aber ich gelobe Besserung.
Ist es nicht dann sogar eventuell eine ganz erholsame Woche für die, wenn du bei der Heute in Mainz bist?
Wurde mir schon mal so gesagt, ja. Aber ich bin nie eine ganze Woche weg, okay, weil ich das gar nicht aushalten würde.
Aber schon mal so 2-3 Tage am Stück schon.
Ich maximal 2 Nächte.
Okay, ja. Aber kannst du loslassen in den 2 Tagen?
Nein.
Auch nicht, okay.
Wenn man kriegt jeden Tag so eine lange WhatsApp-Liste, also den solltest du das nächste Mal einladen.
Wenn du den noch lange haben möchtest, vielleicht solltest du die Liste nach und nach abbauen.
Also, wir wechseln. Wie ist deine nächste Frage?
Die nächste Frage. Eine meiner ungewöhnlichsten Angewohnheiten ist.
Ungewöhnlich?
Ja.
Ungewöhnlich, also nicht anstrengend, sondern.
Meinetwegen anstrengendsten Angewohnheiten. Naja.
Nee, der ungewöhnlich angeboten. Ich esse Brot mit Schokostreuseln. Ist das ungewöhnlich oder so?
Mit oder ohne Butter?
Mit.
Ja, aber, mit Butter ist alles normal. Das ist gut.
Ja, aber ich kenne niemanden hier in Deutschland. Also, weil ich hab viel Zeit in Holland verbracht. Ich habe auch zum Teil da studiert. Und da war das ganz normal. Und hier werde ich dann, auch wenn wir Besuch haben, immer ganz schräg angeguckt, wenn ich mir Schokostreusel aufs Brot mache oder wenn meine Kinder das tun.
Das ist gang und gäbe in den Niederlanden,
ja, klar.
Oder?
Ja, natürlich.
Du hast studiert da?
Ja, also nur ein Auslandssemester.
Ein Auslandssemester.
Genau.
Wie gut ist dein Niederländisch?
Oh, das müssen wir jetzt nicht testen.
Nein, ich liebe Niederländisch.
Ich auch. Aber
Linda de Mol hat mir mal diesen Einsatz beigebracht.
Oh.
Das ist ein lecker Stück. Und das fand ich so süß, wie sie sitzt. Da war eine hübsche Frau, die da vorbeigeht. Da sagt man zu der, das ist ein lecker Stück.
Das ist ein schönes Kompliment,
mega,
oder?
Mega. Ich fand den Satz so süß. Und ich mag ja Niederländisch so gerne. Ich finde, es ist das schönere Deutsch.
Hast du absolut recht.
Deutsch
hast
ist so hart,
genau.
Und da ist alles so weich.
Genau.
Und ich liebe das.
Und wie du das schon sagst, es klingt eigentlich immer süß. Ich glaube, du kannst auch beschimpft werden auf Niederländisch und es klingt irgendwie süß.
Oder?
Ja.
Das ist genauso wie, ich mag es auch im Österreichischen. Ich liebe das Wort Arschloch. Aber weißt du was? Du bist so ein Arschloch. Und so, ich finde, es klingt fast wie ein Kompliment. Das klingt so weich und so sanft und so schön. Ja, gell, du bist so ein Arschloch. Das ist so ein Arschloch. Das klingt so goldig.
Absolut. Ja, Deutsch klingt schon sehr hart oft.
Ja, gut, wir haben ja kein wirkliches Gefühl dafür. Nur wenn wir mal die Italiener hören, wenn die Deutsch nachmachen.
Ja.
Ja, so, das ist der Fritz. Immer Fritz. Für die sind wir immer noch Fritz. Ich glaube, das kommt aus einem Comic, die Sturmtruppen. I Sturmtruppen, der war sehr beliebt in Italien.
Aha.
Und ich glaube, da hieß wahrscheinlich einer Fritz. Wenn die Deutsch nachmachen, immer sagen, das ist ja, was ich auch, der Fritz. Und denkst du, echt so? So reden wir. Und das ist schon so ein bisschen so.
Ja, muss ich mal gucken. Meine Schwester wohnt in Italien.
Mal
gucken, wie die. Ich habe ja 4 Schwestern und eine eben in Italien.
Ach,
und ja, ich überlege gerade, was sie mir darüber. Fritz, muss ich mal nachfragen.
Naja, witzig Deutsch. Also Niederlandisch. Und da hast du dir mitgebracht, diese Streusel, ne? Und hast es bis heute bei. Beziehst du sie direkt aus den Niederlanden?
Ja. Und ich hungere manchmal mehrere Monate, bis wir wieder nach Holland kommen, weil man könnte sie natürlich auch in einem deutschen Supermarkt kaufen, aber das möchte ich nicht. Ich sage dann immer, die schmecken nicht. Es ist sogar dieselbe Firma, aber das möchte ich nicht. Also,
ja. Wir
sind sehr oft immer noch in Holland.
Ja.
Und dann packe ich immer direkt mehrere Pakete ein und fahre damit zurück.
Ich halte das aber auch für möglich, dass der Sauerstoff und die Luft in den Niederlanden eine andere ist, bevor diese Streusel natürlich in dieser Dose verschweißt
werden. Meinst du das jetzt ernst?
Ja, und zwar.
Die Meeresluft oder
was? Guck mal, man kennt das doch. Man trinkt in Italien den Ich trinke leider keinen Kaffee, ich bin nicht so ein Experte. Ich höre es nur von anderen.
Ich sage immer, du trinkst keinen Kaffee?
Kein
Mir wird
Kaffee.
Immer gesagt, ich bin die einzige Journalistin, die keinen Kaffee trinkt.
Ich trinke keinen Kaffee und keinen Alkohol.
Oh, nee.
Also, da gehst du nicht mit, ne?
beim zweiten bin ich raus.
Nein, ich trinke nur auch keinen Kaffee. Aber man kennt es doch. Leute kriegen aus einer Espressomaschine direkt vom Barista diesen Cappuccino gemacht. So. Sie kaufen sich diese Maschine. Sie nehmen den Kaffee. Sie fahren einmal über den Brenner oder durch. Und in Deutschland schmeckt es nicht gleich.
Ja, aber da geht es ja wirklich auch um die Atmosphäre.
Ja, aber Sie beschwören, der Geschmack, es ist nicht das Gleiche. Und dann denke ich, vielleicht hat das was mit der Luft zu tun.
Also das
glaube ich auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich halte es nur für möglich. Es muss ja einen Grund dafür geben.
Ich glaube, dass das die Atmosphäre ist.
Es schmeckt ganz anders. Ja? Meinst du wirklich nur die Atmosphäre?
Ja, was heißt nur? Das macht doch... Okay. Das ganze Leben wird ja durch Atmosphären bestimmt. Also was heißt hier nur?
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zuerst...
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte... Aber ich könnte wieder zurückkommen? Also
ich finde schon. Ja. Es ist deine Zeitmaschine, du bestimmst.
Ja, okay. Also ich fühle mich nämlich ganz wohl gerade, wie es ist. Ich bin eigentlich ganz happy mit meinem Leben jetzt hier.
Ja.
Das heißt, das wäre mir wichtig, dass ich wiederkommen könnte. Aber...
Okay, du darfst wiederkommen, auf jeden Fall.
Gut, okay. Dann würde ich mit der Zeitmaschine zu meiner Nach-Abi-Zeit reisen und dann die Welt ein bisschen erkunden. Das ärgert mich sehr, dass ich damals nicht mutig genug war.
Was hast du gemacht in der Zeit direkt danach? Direkt studiert. Was hast du studiert? Journalismus auch gleich?
Medien- und Kommunikationswirtschaft mit Journalismus. Mhm. Und das war direkt auch schon beim ZDF verknüpft und war alles super. Und ich habe dann direkt auch beim ZDF angefangen. Ist alles toll gelaufen und bereue ich auch nicht. Aber es ist tatsächlich... das Reisen zu kurz gekommen. Okay. Und ganz viele Freunde, auch damals schon, die sind dann für ein Jahr erstmal durch die Welt getingelt. Ja. Das habe ich auch bei meiner kleinen Schwester jetzt erlebt. Die hat schon so viel mehr von der Welt gesehen als ich. Also ich habe das dann manchmal, wenn ich irgendwie Urlaub hatte, nachgeholt, mal nach Afrika oder so. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Und das bereue ich im Nachhinein. Und jetzt mit Kindern macht man natürlich diese Art von Urlauben auch nicht mehr. Das kommt hoffentlich wieder und werden wir auch machen, aber ja, das wäre meine Zeitmaschinenreise.
Das ZDF hat dir deine Jugendjahre gestohlen.
Nein, das ZDF hat mir auch sehr viel gegeben, tatsächlich. Und nochmal, ich bereue das auch nicht, aber du weißt ja, was ich meine.
Schließt dich ja nicht aus. Aber wir brauchen jetzt eine gute Schlagzeile, Sarah. Du bist Expertin für Schlagzeilen. Wir brauchen etwas, womit wir auch den Podcast dann übertiteln können. Und dann nehmen wir, das ZDF hat meine Jugendjahre gestohlen. So.
Ich habe sie mir stehlen lassen, sagen wir es so. Und ich habe es mir gerne stehlen lassen, aber ich habe sehr viel über die Welt berichtet. Vielleicht habe ich sie an manchen Orten zu wenig selbst besucht und das werde ich machen. Also es klingt jetzt so, als würde ich überhaupt nichts von der Welt kennen, das stimmt so nicht.
Warum hättest du diese Reisen machen müssen? Warum?
Naja, zum Beispiel jetzt meine kleine Schwester, die mit dem Rucksack alleine 3 Monate durch Thailand gereist ist.
Aber was
die in Südafrika von irgendeiner riesigen Brücke gesprungen ist.
Sehr gut, aber was hat die, was du nicht hast? Warum?
Also, ich glaube, das sind so Erfahrungen, die man nie wieder vergisst. Vor allem auch alleine irgendwo. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal alleine war.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich das noch könnte. Ja, ich glaube, das wäre das, dass ich das auch gerne mal testen würde, ob ich das so könnte. Weil ich bin ja immer mit jemandem zusammen, immer.
Also es wäre gut, wenn du das spätestens dann könntest, wenn deine Kinder so 40 sind.
Vielleicht auch schon vorher. Das wäre dann schon mein Anspruch.
Also, mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Mein geheimes Talent.
Also ich kann zum Beispiel super, das weiß keiner, die Augsburger Puppenkiste nachmachen.
Oh, mach mal.
Nein, das kann ich nicht machen.
Mach so geheim. So geheim ist
das nicht. Ich würde sagen, ich kann das.
Geheimes Talent, ich würde ja jetzt gerne singen sagen, ist aber leider nicht. Ein geheimes Talent ist vielleicht... Es ist jetzt weniger spannend, aber ich kann, glaube ich, Leute, die sonst nie miteinander reden würden, weil sie sich ätzend finden würden, an einen Tisch bringen und die hätten Mordspaß miteinander. Mein Freundeskreis ist auch so gespickt aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten.
Ja.
Mal alternativ, mal schickimicki, mal konservativ, mal total links und so. Und ich habe letztes Jahr meinen 40. gefeiert und die haben alle zusammen so viel Gas gegeben. Es war so schön. Und ich würde sagen, Talent von mir ist das schon, die so zusammenzubringen, auch wenn die sich erstmal dann kritisch beäugen.
Aber wo ist das Talent? Also mit Sätzen, die du sagst?
Ja, ich verkaufe die Leute. Ich kann die Leute gut verkaufen.
Okay.
Und ich kann was rauskitzeln oder betonen, was ich weiß, was dem anderen gefallen wird.
Okay, wie zum Beispiel? Wir wissen ja nicht, wer es ist. Was hast du dazu?
Nee, aber wenn die jetzt zuhören,
meinst du, die erkennen sich dann?
Ja, klar.
Also was würdest du aber über jemanden zum Beispiel sagen? Du, der hat ganz viele tolle Reisen gemacht.
Zum Beispiel ganz viele Reisen. Oder der kennt sich oder ganz toll mit Fahrrädern aus und macht da ganz viel und so. Also dass ich immer sowas rausgehe, wo ich genau weiß, der springt da jetzt gleich drauf an.
Das ist interessant. Das ist interessant. Ich habe das neulich in einem Buch gelesen von jemandem, ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Oder es war ein Kollege oder so. Und der auch. Ich weiß, es war in einem Podcast und es war Manuel Rubey, der Schauspieler. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Österreichischer Schauspieler Manuel Rubey. Und der hat von jemandem gesprochen, der seine Freunde immer so beschreibt, als wären sie in allen Dingen die größten Experten und die tollsten Menschen.
Ja,
und der fand es so unglaublich liebenswert, dass diese Person das so macht. Witzig. Niemand kann so gut Fahrräder reparieren.
Genau.
Weißt du, alle sind die absoluten Koryphäen unter den Koryphäen auf ihrem Gebiet.
Genau, das ist das, was ich meine.
Ah, das ist sehr gut. Okay, ich mache dir kurz die Augsburger Puppenkiste dann, weil du es gesagt hast.
Ja, gerne.
Also man muss so ganz locker so sein.
Ach, schade, dass man das...
Weißt du? Man geht so, was die nicht macht. Und das kann ich mich ganz gut und Freunde betteln mich an. Und dann habe ich aber...
Dann ist es ja gar nicht mehr so geheim, wenn du das die ganze Zeit schon vor deinen Freunden gemacht hast.
Ja, aber es ist lange her. Mittlerweile ist es wieder geheim. Und aber der geilste Move ist, wenn sozusagen diese Puppe, die an den Strippen hängt, so rückwärts sich auf einen Stuhl setzt. Aber, das kann ich nicht machen, weil da habe ich hinten so Rückenprobleme bekommen, weil diese Bänder so krass gedehnt werden.
Wie oft hast du das denn am Tag bitte schön gemacht?
Nee, es braucht nur einmal machen.
Also.
Ich brauche es nur einmal machen. Und dann, das ist ein bisschen wie so ein Hexenschuss, weil das ist so ein ganz krasser, abrupter Move, wenn ich mich so quasi in den Sessel rückwärts rein katapultieren lasse. Das ist eigentlich noch das Beste. Aber du siehst, Augsburger Puppenkiste.
Ich bin ganz schön beeindruckt.
Und jetzt könntest du vielleicht, das freut mich sehr, jetzt könntest du aber sozusagen das für deine Kinder mal trainieren und deinen Kindern damit eine große Freude machen. Und dann spielt ihr alle Augsburger Puppenkiste. Und es ist sie gibt die absurdesten Moves, weil das kaum jemand kann.
Ich kann gerade nicht so viel Moves machen. Ich hatte eine Bandscheiben-OP. Ich habe hier noch hier so ein Korsett tatsächlich.
Oh nein,
mit Moves ist gerade nicht so bei mir. Aber bald ist es auch. Also.
Nein.
Und dann werde ich mir das merken und dann kann ich das machen.
Mit dieser Bandscheibe, das heißt du... Wenn man rumliegen kann und sich nicht bewegen muss, geht es ja vielleicht manchmal noch. Aber
das fand ich das Schlimmste.
Oder ist das ist das Allerschlimmste? Das heißt, arbeiten gehen mit Bandscheibenproblem ist besser, ist okay.
Ja, ich bin total froh.
Okay.
Seit 3 Wochen arbeite ich wieder und ich war 1,5 Monate zu Hause und das war fürchterlich. Für alle Beteiligten, für meine Familie. Vor allem die ersten 2 Wochen, als ich nur auf der Couch lag und wichtige Anweisungen gegeben habe.
Aber OP und jetzt geht's auch wieder richtig gut.
Ja, alles gut.
Also man kann sowas. Ich habe ja immer Angst vor Bandscheibenvorfall.
Ich habe mir vorher noch nie drüber Gedanken gemacht, weil ich auch noch nie vorher Rückenschmerzen hatte. Das kam von einem auf den anderen Tag.
Bist du ein sportlicher Mensch?
Muss ich jetzt werden.
Also, man kriegt mal Bandscheibe, vor allem auch, wenn man nicht genug Sport macht.
Das habe ich auch.
Hat das miteinander zu tun? Ich bin nicht sicher.
Das habe ich auch die Ärzte gefragt, weil ich wissen wollte, wie groß meine eigene Schuld ist. An dem Ganzen ist, oder er hat mich beruhigt, mein Lieblingsarzt seitdem. Das hätte mir auch mit 20 passieren können, als ich noch richtig sportlich war. Er hat da schon ganz andere Patienten gehabt. Und klar, Sport ist immer gut, ist immer wichtig. Aber das wäre jetzt nicht sicher gewesen, dass ich dadurch dann nicht bekommen hätte.
Ja.
Im Gegenteil, ich habe es auch schon von anderen Kollegen gehört, die haben durch zu viel Sport sowas bekommen.
Sport ist Mord. Ja. Ich meine, der Satz kommt ja nicht von irgendwo her.
Ja, absolut, absolut. Nee, aber tatsächlich muss ich jetzt auch mehr wieder machen. Das habe ich die letzten Jahre vernachlässigt. Ich könnte jetzt 10.000 Ausreden aufbringen, warum das so gewesen ist, aber es zieht natürlich nicht. Also.
Wer diesen Satz sich irgendwann mal ausgedacht hat, Sport ist Mord, ich meine, da reimt sich so, denkst, liegt auf der Hand, aber wer hat wohl damit mal angefangen? Eigentlich ist der Satz ja total absurd, es sei denn, man übertreibt es exzessiv, dann natürlich schon, aber es geht immer, ne? Sport ist Mord. Sport ist Mord. Was warst denn du für eine Jugendliche eigentlich?
Wie meinst du das?
Also, als Teenager, wie warst du als Teenager? Was würden deine Eltern erzählen?
Oh, gut, das will ich fragen. Ach, ich glaube, ich war schon eine sehr anstrengende Sarah in meinen Jugendtagen. Ich habe viel gefeiert, ich habe mit Freunden, was heißt Exzesse? Also ich war schon...
Ein Firebeast.
Genau, ein Firebeast. Aber ich war tatsächlich auch immer politisch interessiert. Ich war auch in so einer Friedensgruppe und so. Also ich war jetzt nicht das Partymäuschen, was jetzt nur irgendwie an tolle Glitzerkleidchen gedacht hat und sich um den Rest der Welt keine Gedanken gemacht hat. Also ich war so beides. Ich habe es mir immer sehr gut gehen lassen. Aber es gab eben auch die andere Seite. Und viel diskutiert mit meinen Eltern. Eigentlich den ganzen Tag nur diskutiert. Mit meiner Mutter verstehe ich mich erst wieder richtig, richtig gut, seitdem ich ausgezogen bin. Aber dafür ist es sehr intensiv hier.
Ja, aber auch schön eigentlich, ne?
Ja.
Gehen wir nochmal auf die Jugendlichen kurz ein. Nochmal ein bisschen darüber, wie wir Nachrichten besprechen mit Jugendlichen. Und es gibt ja auch wirklich einen schönen Satz, den einer deiner Experten gesagt hat in dem Buch. Jugendliche können radikal sein. Das ist das Privileg der Jugend. Vielleicht mal ein interessanter Satz.
Das stimmt, musste ich auch drüber nachdenken.
Oder? Wie so ein Freifahrtschein.
Nee, so ist es, glaube ich, nicht gemein. Aber es stimmt natürlich. Die können mit ihren Meinungen oder die Meinung ja krasser ausdrücken, als wir erwachsen jetzt. Das ist ja auch völlig okay.
Ja, weil sie auch noch nicht so dahinter blicken.
Genau.
Deswegen, die können auch noch ein bisschen, oder sie denken automatisch mehr in Schwarz-Weiß, weil natürlich auch mehr Hintergrund fehlt.
Ja.
Und dadurch sind diese Positionen extrem.
Genau. Ne? Und da sollten wir als Eltern, ich habe jetzt noch kein Teenie, aber das habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen durch die ganzen Gespräche, die ich fürs Buch geführt habe, nie dann so altklug daherkommen, irgendwie, ja, jetzt werd du erstmal erwachsen, dann wirst du noch sehen und so einfach ist das nicht und hier werd erstmal erwachsen, dann wirst du noch vernünftig. So dürfen wir den Teenies nicht ankommen. Da hätten wir selbst die Krise gekriegt.
Ja.
Nee, wir müssen dann wirklich mit denen auf Augenhöhe diskutieren. Wir können denen ja sagen, dass wir nichts davon halten, was die gerade hier für eine Meinung vertreten. Man kann wirklich mit denen auf Augenhöhe diskutieren.
Aber wie macht man? Wie stellt man Augenhöhe her?
Indem man Argumente austauscht und die nicht abtut irgendwie, ja, red du mal, werd mal 10 Jahre älter, dann unterhalten wir uns nochmal.
Okay, nicht abtun, drauf eingehen,
genau.
Einfach sie ernst nehmen, auch wenn diese Position vielleicht ein bisschen absurd ist.
Genau, aber das hat die Psychologin auch gesagt, normalerweise sollten Eltern nie so tun, als wären sie jetzt die beste Freundin oder der beste Freund der Kinder.
Ja.
Aber bei sowas, bei politischen Diskussionen, dann sollte man sich darauf herablassen ist das falsche Wort, aber trotzdem auf Augenhöhe begeben und eben nicht mehr als Mutter oder Vater sprechen, sondern wirklich in der Freundschaftsrolle bleiben und ernsthaft mit den Kindern diskutieren und auch sagen, warum man glaubt, warum das vielleicht nicht so ist.
Und überhaupt erstmal zuhören, oder? Das ist ja auch so. Du kennst vielleicht auch Menschen, die wollen ständig mit dir diskutieren, aber sobald du irgendwas sagst, dann werden sie eigentlich stinkig und sagen, ich wollte doch einfach nur, dass du mir zuhörst.
Ja,
also man
soll
überhaupt gar keine Meinung dazu abgeben, sondern ich will doch einfach nur, dass man zuhörst. Und das ist bei Jugendlichen ähnlich, oder?
Absolut. Da geht es vor allem um das aktive Zuhören, habe ich gelernt.
Wie macht man das?
Ja, habe ich auch direkt gefragt. Aktives Zuhören? Das klingt für mich irgendwie so ein bisschen gegensätzlich. Das aktive Zuhören ist, dass man die Jugendlichen, gerade was jetzt irgendwie so die Krisen auf dieser Welt angeht, dass man die Jugendlichen sich einfach auch mal auskotzen lässt, dass die einfach mal schimpfen dürfen, dass die sagen können, was sie alles nervt und so weiter. Und dass man da einfach nur zuhört, gar nicht irgendwie sagen muss, ach, es ist doch alles gar nicht so schlimm und hier und da, sondern einfach nur zuhört, dass es das Zuhören und aktives Zuhören ist, wenn man das dann am Ende immer mal so zusammenfasst. Irgendwie, ach so, du siehst, du bist jetzt traurig, weil und hier. Dann immer am Ende das so zusammenfassen, dann weiß man auch, ob man es richtig verstanden hat. Dann fühlen die Kinder oder die Teenager sich gut verstanden und aufgehoben. Das ist aktives Zuhören. Das heißt, man muss vielleicht gar nicht selbst so viel Input in dieses Gespräch jetzt bringen, sondern einfach das wiederholen, was der Teenie gesagt hat.
Das ist ein toller Tipp, an den wir auch intuitiv nicht denken würden.
Nee, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Teenies, aber ich glaube tatsächlich, dass das gut funktionieren kann und dass man, ja, oder dass mir das als Jugendliche ganz gut getan hätte. Das haben meine Eltern so jetzt nicht gemacht.
Ja, na gut, wenn deine Töchter irgendwann mal sagen, Mama, du bist voll der Papagei, dann weißt du, du hast es übertrieben.
Ja, das würde natürlich auch sagen.
Da hättest du lieber ChatGPT gefragt, wie man es zusammenfasst, oder? Zum Schluss vielleicht noch die Frage, was dürfen wir durchgehen lassen und was nicht? Also generell soll man sie ja doch sehr viel machen lassen. Auch eine interessante Frage, wenn wir bei den Kleineren sind. Die spielen ja gerne Krieg. Ist ja auch so ein Thema, was immer gerne besprochen wird. Also jetzt haben wir diese furchtbaren Zeiten, in denen wir wirklich... Mir fällt gerade nur der Stift runter.
Ja, warte, ich helfe dir. Wie gesagt, ich bin gerade nicht so beweglich.
Jetzt haben wir diese furchtbaren Zeiten, in denen gerade Krieg omnipräsent ist. Und wenn dann auch noch Kinder Gewalt spielen draußen, ja, und Krieg spielen. Was machen? Was ist der aktuelle Stand?
Das habe ich auch mit Psychologen besprochen, weil ich als Mutter würde sofort hingehen, bevor ich das Buch geschrieben habe, irgendwie, was macht ihr denn da? Und hört mal auf und so weiter. Aber das ist nicht richtig, sondern Kindern hilft für das Verarbeiten von solchen Sachen oft das Spielen. Und das heißt, ja, man soll es gewähren lassen sozusagen, aber wenn die sich jetzt da brutal niedermetzeln oder so, dann darf man natürlich was sagen.
Klar.
Also irgendwo ist ja dann auch eine Grenze erreicht, aber an sich sollte man das laufen lassen tatsächlich.
Und gibt es einen Unterschied zwischen Gut und Böse? Also die einen spielen vielleicht die Guten, die sich verteidigen und die anderen sind aber die Bösen. Deine Tochter möchte Putin spielen. Lassen? Also es ist jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen, logischerweise, aber man weiß, naja,
was heißt komplett an den Haaren herbeigezogen? Es ist tatsächlich so, dass man, dass manche Kinder sich wirklich auch in die Rolle des Bösen reinversetzen, weil sie keine Angst mehr von diesem Bösen haben möchten. Das heißt, dann möchten sie derjenige sein. Das heißt, so ganz an den Haaren herbeigezogen ist das nicht. So lässt sich das erklären, warum das eben manchmal der Fall ist, dass man plötzlich der Böse sein möchte. Ich persönlich würde wahrscheinlich schlucken, ja, wenn meine Tochter das plötzlich machen würde. Ja, aber wahrscheinlich würde ich mir dann denken, okay, es ist ein ganz normales Verhalten und würde es laufen lassen, was auch richtig wäre. Aber komisch fände ich es, ja.
Und dann ganz schwieriger Fall. Mein Kind ist Klimakleber.
Mein Kind ist Klimakleber.
Klebt sich fest. Auf der Startbahn, auf der Straße, mitten in Berlin. So.
Das ist schwierig vorzustellen. Momentan kleben sich meine Kinder noch am Basteltisch fest. Nicht am Flughafen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Sobald irgendwas strafrechtlich relevant ist, ob jetzt Klimakleber oder irgendwas anderes, gibt ja auch die andere extreme Richtung. Da muss ein elterliches Machtwort her. Da kann man jetzt nicht irgendwie noch der beste Freund sein bei politischen Diskussionen. Ja, sondern
denn wir verstehen den Hintergrund, wir verstehen eure Nöte. Wir wissen, sozialer Ungehorsam muss auch manchmal sein, um Sachen durchzudrücken, um darauf aufmerksam zu machen. Verstehen wir auf der anderen Seite. Aber Machtwort ist dann auch
ganz
schon
wichtig. Einfach dir nochmal sagen, es gibt hier bestimmte Regeln und wir leben in diesem Staat und sowas geht nicht.
Ja. Was ich auch erstaunlich fand, habe ich auch in deinem Buch gelesen. Es gibt ja Studien, die besagen, dass es den Jugendlichen ganz schön schlecht geht zurzeit. Und ich habe mich gefragt, seit wann ist das eigentlich so? Denn das sind wirklich Umfragen, die fast schon erschreckend sind. Da hätte ich jetzt gedacht, dass die Jugendlichen auch das, was so in der Welt passiert, jetzt doch ein bisschen lockerer nehmen. Denn die sind ja einfach auch so cool. Und Jugendliche sind ja auch, weißt du, fühlen sich unbesiegbar, unverletzbar, weißt du, so wie man das eben so tut. Aber es geht Jugendlichen ganz schön schlecht.
Ja, also wir hatten eine Studie in dem Buch, die fand ich ziemlich erschreckend. Und diese Studie hat sich genau damit beschäftigt, wie es den Jugendlichen in Bezug auf diese ganzen Krisen geht. Also einmal hat man im Teenie-Alter ja auch persönliche Krisen, kämpft sehr viel mit sich selbst und der Umgebung. Und diese Guck-Hin-Studie heißt die. Okay. Genau, ich überlege gerade, kriege ich es noch zusammen, wie sich dieses Guck-Hin zusammensetzt.
Ah, du hast ein Buch auch dabei?
Ich habe das Buch dabei.
Ich habe das Buch hier auch auf dem iPad und ich glaube, Seite 62.
Ach ja, super.
Ich glaube, auf Seite 62 war dieses Thema angesprochen, aber vielleicht täusche ich
genau.
mich
auch. Genau. Es geht darum, knapp 10% der Jugendlichen denken täglich daran, sich umzubringen oder sich Leid zuzufügen.
Das ist wahnsinnig hoch.
Das ist wahnsinnig krass. Ich gucke jetzt einmal noch, wie diese Studie heißt, weil ich das ganz wichtig finde. Genau, die Guck-Hin-Studie. Das ist die Generation Ukraine-Krieg Covid-19.
Okay.
Klimawandel. Also alle Krisen, die uns sozusagen beschäftigen. Und zu der Generation möchte man ja nicht unbedingt gehören, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und diese Studie hat ergeben, dass gerade die Teenies wahnsinnig darunter leiden. Natürlich sind insbesondere die Jugendlichen betroffen, die ohnehin nicht stabil sind sozusagen, die im persönlichen Umfeld Probleme haben. Aber die Zahl ist natürlich wahnsinnig erschreckend, wenn man das. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Studien. Und ich finde, das sollte man nicht außer Acht lassen, weil das ja dann auch Mut macht, dass die Jugendlichen durch diese ganzen Krisen, die so um sie herum schwirren, abgehärtet sind. Das klingt ein bisschen hart, aber dass sie dadurch widerstandsfähiger sind und auch jetzt politisch aktiver werden möchten, also Teilhabe und dennoch optimistisch in ihre Zukunft blicken.
Cool. Aber krass, aber was ist jetzt nun wahr? Was ist jetzt nun das, zutrifft?
Du, ich glaube beides. Leider einige gar nicht damit klarkommen. Viel zu viele nicht damit klarkommen, aber dass auf der anderen Seite, es gibt so jetzt erst recht und jetzt wollen wir hier die Welt ein bisschen besser machen. Und jetzt kommen wir. Ja.
So, dann können wir vielleicht eine Sache nur allen noch mitgeben, die vielleicht auch Eltern sind. Manchmal können Eltern ihren Kindern auch einfach nicht mehr so helfen wie früher. Das muss man emotional aushalten.
Ja.
Ich war sehr gespannt auf deine Reaktion, weil du natürlich sofort in die Zukunft blickst und da ein bisschen Kontrolle abgeben musst.
Ja, aber so ist es. Tatsächlich. Das ist ein Punkt, den ich und wahrscheinlich sehr viele Eltern lernen müssen, ja.
Du hast dich auf jeden Fall als Mutter gut vorbereitet auf die Jahre, die vor uns stehen, indem du recherchiert hast zu all diesen Themen. Wie gehen wir mit den schlechten Nachrichten um? Was sollen Kinder sehen? Was sollen sie nicht sehen? Wo ist Schluss? Was kann man ihnen beibringen? Wo kann man ihnen helfen, vielleicht Nachrichten einzuordnen? Wie wichtig ist es überhaupt? Sehr wichtig. Und du hast darüber geschrieben in diesem Buch. Mama, ich wollte nur den Titel nicht falsch kriegen. Das ist super unangenehm. Dir sitzt die Autorin gegenüber.
Mama, kommt der Krieg auch zu uns. Aber du hast es doch gelesen, oder?
Ja, aber es heißt ja nicht, dass ich den Titel habe. Ich habe es ja auch hier stehen, ganz groß, wie du siehst. Also ich habe es ja hier stehen. Nur, man will den Titel nicht falsch machen, denn das ist super unangenehm, wenn man den falsch hinbekommt.
Ja, das glaube ich. Ja. Nein, aber alles gut.
Du, ein Freund von mir, der liest Bücher, der kann sich nie auch nur einen Titel merken. Den fragst du, was liest
aber,
du gerade?
Aber an den Inhalt schon.
Ja. Ich lese gerade ein Buch, spielt in Mississippi und so, da ist dieses eine kleine Mädchen, wie heißt das Buch? Ich habe keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Manchmal geht es aber einem so, dass man den Titel nicht hat. Aber Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Das auch ist ganz wichtig. Sarah Bildau, danke für diese Begegnung.
Vielen Dank dir, dass du extra hierher gekommen bist. Hat mich sehr gefreut.
Na ja, klar. Dann bis die Tage. Und
ich zeig dir jetzt mal die schönen Ecken von Düsseldorf.
Ja, genau. Wo gehen wir als erstes hin?
Hier, ist nicht weit. Wir sind hier beim Medienhafen.
Der Medienhafen ist super, den kenne ich. Ja? Der ist wirklich toll.
Ja, siehst du.
Was ist ein Lieblingsort von dir in Düsseldorf?
Im Medienhafen tatsächlich gefällt mir sehr gut. Oder ich wohne in einer sehr ländlichen Gegend von Düsseldorf. Da werden die Kinder noch mit dem Traktor abgeholt. Also das passt überhaupt nicht zu Düsseldorf. Aber das liebe ich. Das ist direkt am Rhein. Ja. Und es ist nicht die Schickimicki-Gegend, sondern es ist super. Überall sind Blumenlandwirte. Wir, mein Mann und ich, wir sind die einzigen Exoten eigentlich. Am Anfang waren wir auch, also fanden die uns, glaube ich, alle ein bisschen komisch, weil wir eben keine Blumen angebaut haben. Sondern Journalisten. Aber inzwischen sind wir akzeptiert und das finde ich das Schönste. Man ist in 10 Minuten aber in der Innenstadt, aber ansonsten wohnt man auf dem Dorf. Auch das ist Düsseldorf.
Das klingt auf jeden Fall toll. Und habt ihr aber inzwischen ein paar Blümchen angebaut?
Wir kriegen öfter welche geschenkt.
Einfach nur für die Nachbarn, damit man auch zeigt, wir bemühen uns ja.
Ey, das ich habe keinen grünen Daumen. Mich wundert es immer noch, wenn das mir jemand Blumen schenkt oder irgendwie so Pflanzen. Überleben nicht so lange, ja.
Bis die Tage.
Mach's gut.
Talk mit Thies.
Das war Sarah Bildau und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Willkommen zu The Songs You Picked For Me. Der erste Podcast, der live on tape, on blog Musikstücke und eine persönliche Gesprächsnote vereint. Ja, ganz richtig, wir werden hier zusammen im Podcast singen. Vielleicht habt ihr mich ja schon an der Stimme erkannt. Ich bin Ray Garvey, Vollbildmusiker und Gastgeber dieser Podcast-Show. Und ich liebe es, mit Menschen Musik zu machen und über Musik zu sprechen. Aber nicht so nerdy, keine Sorge. Hier hört ihr in die bewegendste, lustigste, überraschendste, beste aller Zeiten Geschichten. Es ist hinter diesen Songs, die mir meine Gäste mitbringen. Wir hören in ihre Lieblingssongs und tauchen ein in die musikalische Welt der Künstlerinnen und Künstler. Okay, genug gesagt. Hört einfach selber in den Podcast rein und den gibt es exklusiv hier in der ARD Audiothek. Also abonniert den Podcast, klickt auf den Teilen-Link und schickt ihn doch direkt mal an eure beste Freunde, mit denen ihr am liebsten über Musik sprecht.